Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Gute Verkäufer achten auf ihre Sprachhygiene und sprechen von Investition und nicht von Kosten. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, André?
Ja, genau so ist es.
Und richtig, richtig gute Verkäufer, die sprechen am besten gar nicht über Geld und lassen die Hälfte irgendwie unter den Tisch fallen, um am Ende das Projekt optisch günstiger dastehen zu lassen. Und du als Finanzierer hast oftmals, das weiß ich aus der Vergangenheit, oftmals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn du irgendwelche Angebote auf dem Tisch liegen hattest, die nicht von mir kamen, und gesagt hast, warum reden die denn nicht über Baunebenkosten, also das Geld, was man braucht, um letztlich so ein Haus mit dem Grundstück zu vereinen. Und das ist ja schon eine richtige Stange Geld.
Auf alle Fälle. Und das ist auch wirklich ganz schlimm oder traurig, wenn man Angebote sieht, wo diese Gelder für das Gesamtbauvorhaben nicht ordentlich beziffert sind oder nicht in ausreichender Höhe beziffert sind, weil das würde ja bedeuten, mit dem finanzierten Geld plus Eigenkapital eventuell würde der Bau nie fertig werden.
Und das sieht man ja ganz oft, wenn man durch Neubaugebiete fährt, dass noch nach mehreren Jahren keine Außenanlage gemacht ist und man nach wie vor über Europaletten ins Haus läuft und irgendwie diese Dinger nie fertig werden. Lass uns doch mal überlegen, was passiert denn, angenommen ich wäre jetzt Kunde, ich komme zu dir und du bist nicht der du bist, sondern du bist ein schlechter Finanzierer, der einfach die Zahl so 1:1 übertragen würde und das Ding mit einer Summe finanziert, die am Ende einfach nicht funktioniert. Und dann beginnt mein Bauvorhaben.
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Spätestens, wenn denn die Rechnungen kommen für die Baunebenkosten, stellt die Bank fest, es fehlt Geld, um das gesamte Projekt dementsprechend wie kalkuliert fertigzustellen.
Ja, vor allem auch der Kunde stellt es irgendwann fest.
Ja, auch der Kunde. Dann hätte man vielleicht noch die Möglichkeit, Gelder nachzufinanzieren, vorausgesetzt, es ist noch machbar. Ansonsten hätten wir ein Riesenproblem.
Gehen wir mal in dieser Idee, in diesem Gedanken, in diesem Bild ein Stückchen langsamer vorwärts. Also sprich, ich fange an zu bauen, es geht alles vorwärts und alles ergibt sich so ein bisschen, wie das beim Bauen oft ist, und steht vor dem großen Moment, wo noch viel Arbeit offen ist, aber wenig oder gar kein Geld mehr da ist. Und da kommst du immer auch bei mir ins Spiel, weil du hast für mich als Finanzierer auch irgendwo eine überwachende Funktion. Weil ich bin derjenige, der sagt, das ist die Richtung, in die wir gehen müssen. Damit müssen wir rechnen. Den Puffer würde ich einplanen. Das Grundstück hat die und die Gegebenheiten. Wir wissen aber beide, und das sagen wir unseren Kunden ja auch immer ganz offen, dass wir eben nicht 100% kalkulieren können in den Baunebenkosten, sondern können eher eine Kostenschätzung machen. Für mich bist du da auch nochmal eine überprüfende Institution, die einfach drauf guckt und sagt, okay, ist das mit deinen Werten plausibel und geht das einher oder hat der Herr Trapp da irgendwas gemacht, was vielleicht nochmal verbesserungswürdig ist?
Das sollte im Prinzip bei jeder Finanzierung auch im Zusammenspiel mit dem Hausverkäufer wirklich nochmal überprüft werden. Wir haben das ja immer so gehandhabt, dass wir sehr konservativ oder eigentlich zu hoch die Baunebenkosten ansetzen, um dort auch einen Puffer zu generieren, wenn das Geld am Ende übrig bleibt, weil das nicht benötigt wurde oder weil es doch günstiger war, als wir mit Puffer kalkuliert haben, ist es ja nicht schlimm. Jetzt kommen wir vielleicht mal dazu, was alles in diese Baunebenkosten mit einfließt, dass du da vielleicht mal ein paar Worte zu sagst.
Mir persönlich ist wichtig, letztendlich sind Baunebenkosten ja ganz individuell zu sehen und jetzt nicht nur individuell in Form von, was wünscht der Kunde sich an Leistung, sondern tatsächlich ist hier das Grundstück, die Region, die Lage extrem unterschiedlich zu bewerten. Wir könnten uns jetzt zum Beispiel aus der Situation, aus der wir uns hier befinden, im Raum Berlin-Brandenburg, Großraum Berlin, könnten wir uns nicht anmaßen, irgendwo in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main oder in irgendeinem Ort Baunebenkosten zu beziffern, weil hier gehen die Beträge extrem auseinander. Und dementsprechend können wir, und das ist das, was ich auch jetzt mit dieser Folge gerne machen würde, ich würde gerne so ein bisschen sensibilisieren für dieses Thema, dass jeder da draußen einfach das ernst nimmt und vielleicht für sich auch die Punkte, die man mal auf ein Blatt Papier geschrieben bekommen hat, überprüft. Und da gibt es tolle Möglichkeiten. Teilweise in manchen Regionen gibt es Tabellen dafür. Finanzierer können mit drauf gucken, auch wenn ich da vielleicht den einen oder anderen Finanzierer drauf gucken lasse. Man kann mal so ein bisschen gucken, was sagen denn andere Firmen zu diesem Thema, also dass man da ein Gespür für bekommt. Wie du eben schon sagtest, was gehört denn da alles rein? Und jetzt nehmen wir mal an, der Kunde kauft sein Grundstück und er kauft ein Haus von einem Bauträger und der Bauträger kümmert sich wirklich nur ums Haus und bringt, sagen wir, er bringt die Bodenplatte noch mit. Dann müssen wir mal überlegen, was brauchen wir denn noch alles drumherum? Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, muss irgendwas mit der Erde passieren auf dem Grundstück. Und das ist der erste Punkt, wo man eigentlich sagen müsste, das ist der vermeintlich erste Punkt, Erde muss bewegt werden. Es muss irgendwie ein Erdarbeiten müssen gemacht werden. Jetzt kommt der Erdarbeitenmensch und mit seinem Bagger und sagt, ich habe hier ein Problem. Und ich komme nicht aufs Grundstück drauf. Und dann sagt man, wieso denn? Du fahr doch einfach aufs Grundstück. Und sagt, ja, aber hier ist ein Bordstein oder eine Überfahrt. Und
also brauche ich eine Bordsteinüberfahrt, kostet genau. Geld.
Da sind schnell auch mal 2.000 Euro mit Rückbau weg. So. Na, dass man das mal, so ist eine einzige Position, die am Anfang steht. Jetzt sagt man dem vielleicht, dann mach bitte eine. Und dann sagt er, ja, kein Problem. Wo ist die Genehmigung dafür? Und dann beantragt man eine Genehmigung dafür. Und
kostet Geld.
Das kostet Geld. Jetzt sagt die Gemeinde bei der Beantragung der Genehmigung, ja, aber das ist ja eine einspurige Straße, also eine sehr enge Straße und da fährt ein Schulbus lang. Der fährt immer morgens und mittags und wir brauchen auf jeden Fall in dieser Zeit brauchen wir eine Umleitung und eine Straßensperrung für diesen. Dann haben wir das Problem.
Kostet Geld.
Und so, das sind alles so Kleinigkeiten. Jetzt haben wir eigentlich noch nichts gemacht, noch gar nichts. So. Und haben schon
viel Geld ausgegeben.
Jetzt nehmen wir an, das ist alles erledigt. Der fährt mit seinem Bagger da drauf und dann schiebt er beim Haus auf Bodenplatte, schiebt er so ein bisschen die Erde zur Seite, macht alles schön gerade. Und dann steht er da und sagt, wie tief muss das denn eigentlich hier ausgebuddelt werden? Wie sieht denn das aus? Und
da, wo das Haus hinkommt. Ne?
Da, wo das Haus hinkommt. Und dann sagt man ihm, das steht ja in den Unterlagen des Bodengutachters drin. Ne? Und dann stellt man fest, dass man ja entweder schon Bodengutachten beauftragt hat für 1.000 und plus Euro, kostet eben einfach
Geld.
Das ist gemacht, der weiß, wie tief er buddeln muss. Und jetzt steht in dem Bodengutachten drin, es wäre ganz cool, wenn man zumindest ein bisschen den Boden austauscht. Das heißt, der macht so einen schönen Hügel in den Garten. Ganz viel Erde sieht man auch oft bei so einem Neubau, ist so ein riesengroßer Erdhaufen. Freudestrahlen rennen da die Kinder drauf rum, das ist total toll. Meine haben sich da auch sehr drüber gefreut beim Bau.
Können so schön buddeln
genau. Und moddern. Und dann, da muss ja irgendwas rein in die Erde. Also kommt so ein LKW mit Schotterkies, Split, Verdichtungsmaterial oder Sand, je nachdem, was das Bauamt und der Bodengutachten vorgibt. Und dann wird diese Grube wieder aufgefüllt.
Kostet Geld,
danke. Hätten wir fast vergessen, wenn wir dann nochmal drauf hingewiesen werden. So, und jetzt habe ich noch nichts gemacht. Ich habe nur im Prinzip den Boden so hergerichtet, dass wir eigentlich weiterarbeiten können. Jetzt kommt die Hausbaufirma und buddelt dort in der Regel so einen Graben in dieses Sandproktor, in diese Schicht, die der Erdbauer da gemacht hat, und stellt das Haus auf. Guckt man sich das Haus so von der Seite an, sagt, boah, das ist aber echt schön geworden. Ja, was ist mit dem Erdhaufen? Der stört irgendwie so mit dem Bild.
Und wenn ich den nicht auf dem Grundstück verteilen kann, dann muss ich den entsorgen.
Ja, aber Erde ist ja was Gutes. Das kann ja nicht so viel Geld kosten, wenn man den entsorgt.
Doch, wenn du bezahlst für Erde, wird beprobt. Also auch Mutterboden wird beprobt und du zahlst
beprobt, das heißt, ich muss jemand kommen lassen, der guckt sich an, was für Erde das ist.
Genau.
Lass mich raten, das kostet Geld.
Ja.
Ah, okay. Jetzt sind wir wieder beim Thema. So, also, dann kostet das Geld und dann muss die Erde weggefahren werden. Und
richtig.
Erde wegfahren kostet tatsächlich mehr als Erde aus der Erde rausbuddeln.
Ja.
Das sind alles so Kostentreiber. Ja, also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Baustelle irgendwie befahrbar ist. Wir müssen dafür sorgen, dass die Erde, der Grund hergestellt ist fürs Haus. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die ganzen Genehmigungen und Prüfberichte alle da sind. Das kostet alles richtig.
Dürfen wir auch nicht vergessen, Baustrom, Toilette, Container eventuell,
So, genau, und jetzt kommen wir schon zu den Sachen, die...
Ne?
Genau, so. Spätestens bei der Bodenplatte ist arbeitsrechtlich gesichert, dass Bauwasser, also Wasser vor Ort sein muss, ein Wasseranschluss, damit, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel der spritzt einem Beton ins Auge, dann muss der sich das auswaschen können. Ne? Das ist arbeitsrechtlich cool. gesichert.
Ja.
Also muss der Bauherr, der das baut, das Haus, der muss für Bauwasser sorgen und auch für Strom, Baustrom sorgen. Und das muss beantragt werden, da muss eine Kiste hingestellt werden, da muss das angeschlossen werden.
Und kostet Geld.
Verrückt. Dann habe ich immer noch nicht darüber gesprochen, dass später, wenn das Haus steht, ja all diese ganzen Leitungen auch irgendwie ins Haus müssen.
Und ich brauche ja einen Stromanschluss, einen Wasseranschluss, einen Abwasseranschluss, Telekomanschluss.
Telekommunikation, genau. All diese Erschließungsmaßnahmen können unter Umständen ordentlich Geld kosten. Also was heißt, die können, die werden ordentlich Geld kosten.
Und das auch von Gemeinde oder beziehungsweise Territorium zu Territorium unterschiedlich, weil die Versorger ja die Anschlusskosten im Prinzip dort festlegen.
Genau. Dann habe ich vielleicht noch überwachende Kosten, also sprich irgendeinen Baugutachter, der mich unterstützt, ob alles so gut gebaut worden ist. Architektenleistungen, die vielleicht erbracht werden müssen, die auch mit in diese Kostenposition mit reinfallen. Statische Kosten. In manchen Regionen müssen nochmal Prüfstatiker beauftragt werden.
Kostet Geld.
Da sind einfach schnell mal irgendwo, je nach Region in Deutschland, ich würde jetzt über den Daumen mal sagen, ohne dass ich es genau weiß, weil ich kann es nicht genau wissen, dafür, das ist regional zu unterschiedlich, aber da können irgendwo zwischen, ich würde mal sagen, 30 und 80 bis 100.000 Euro und mehr auf einen zukommen, je nachdem, wie die Gegebenheit ist. Weil wir sprechen jetzt ja gerade über ein Haus mit Bodenplatte.
Oder wenn wir die Situation haben, auf dem Grundstück müssen Bäume gefällt werden, Wurzeln müssen entfernt werden, Baumstuppen, ja, also ja. Da, wo das Haus hinkommt. Vielleicht ein kleiner Abriss von der Laube. Mhm. Das sind ja alles sogenannte Baunebenkosten.
Ja.
Und da bitte wirklich drauf achten. Bei manchen Hausbaufirmen sind die Erdarbeiten zum Beispiel im Hausbauvertrag mit drin. Bei manchen sogar die Entsorgung des nicht benötigten Erdreiches, aber das ist äußerst selten. Da bitte genau schauen und sich dementsprechend aufklären lassen und wirklich ja ganz, ganz konservativ die Baunebenkosten rechnen.
Ja. Und du hast eben gerade so Abriss und Baum und so Sachen gesagt. Das ist sehr gut. Ich würde es gerne ein bisschen splitten. Und zwar gibt es allgemeine Baunebenkosten. Also die kommen immer auf einen zu. Die variieren auch von den Kosten. Also Erschließung hat jedes Bauvorhaben. Erdbewegung hat jedes Bauvorhaben. Genehmigungskosten hat jedes Bauvorhaben. Und dann gibt es halt diese individuellen Baunebenkosten, die nochmal intensiver an dem Grundstück hängen. Wie eben Baum, speziell, also manchmal Abriss. Hat man zum Beispiel Abriss. Eine Oberlandleitung, die umgelegt oder abgehauen werden muss für den Bau. Also solche Sachen.
Kranstellplatz eventuell.
Genau, die sind einfach sehr extrem individuell und aber auch extrem in den
Kosten und kostet Geld.
So ist es. Und dementsprechend muss das einfach individuell geprüft werden. Was du eben gesagt hast zum Thema Erdbewegung. Es ist oftmals so, dass die Erdarbeiten, gerade von großen oder auch von vielen Unternehmen, zu Lasten des Käufers, also der, ja, sind.
Des Bauherrn.
Des Bauherrn. Und das hat aus meiner Sicht tatsächlich eher Vorteile als Nachteile, weil, das hast du auch eben gesagt, oftmals sind Erdarbeiten mit drin, aber zum Beispiel die Entsorgung nicht. Oder es ist nur ein Teil der Erdarbeiten drin. Und das hat wiederum den Nachteil, dass das Unternehmen eigentlich schon den Auftrag in der Tasche hat. Das heißt, die können mit den restlichen Kosten, mit den restlichen Arbeiten, die dann noch darüber hinaus über den Standardleistungsumfang zu erbringen ist, können die preislich eigentlich mit einem machen, was man möchte. Also man ist nicht mehr flexibel in der Wahl des Erdbauers, wenn dann auch noch das Bodengutachten durch den Käufer gemacht wird. Also ich selbst derjenige bin, der das Bodengutachten beauftrage, dann habe ich ja auch diese überprüfende Sicherheit in der Hand. Also ich habe die Unterlagen in der Hand. Was muss da wirklich gemacht werden? Und mit dem kann ich mir auch ganz einfach Angebote einholen. Das ist nämlich das, was die Erdbauer benötigen. Und das gibt gerade im Vorfeld die Möglichkeit, sehr, sehr kostensicher zu sein.
Das ist ja auch bei vielen Hausbauanbietern oder Hausverkäufer, die arbeiten ja mit Erdbauern in der Region oder mit Tiefbauunternehmen in der Region teilweise zusammen, dass die dort Empfehlungen aussprechen können, an wen man sich wenden kann, wenn man dort keine eigenen Kontakte hin hat und so eben dann vergleichende Angebote einholen kann. Und auch wie wir das immer in der Praxis gemacht haben in der Vergangenheit, dass der Hausverkäufer und der Finanzierer sich das Grundstück auch wirklich anschaut, wo der Kunde bauen möchte. Vielleicht auch mal im Altlastenregister vorher schon mal schaut, also ob Bodenverunreinigungen zu erwarten sind. Und so denn die Baunebenkosten wirklich, also die allgemeinen und auch die notwendigen, einfach nochmal wirklich richtig zu kalkulieren.
Man muss einfach Eventualitäten einplanen und gleichzeitig muss man sie im Vorfeld so gut es geht ausmerzen. Und das ist letztendlich der beste Weg. Wenn man sich einfach dieses Ausmaß, diese Masse an Positionen vor Augen führt. Also wir haben jetzt ganz viele Sachen, ne? Baustellenzufahrt, Genehmigung, Prüfungen, Erdbewegung, Gas haben wir nicht mehr, aber Wasser, Strom, Abwasser, Wasser. Telekommunikation, all diese ganzen Sachen, die auf einen zukommen, dann bedeutet ja jede Position einen Spielraum. Jede Position ist nicht zu 100% bezifferbar.
Genau.
Und da kommt jetzt der Finanzierer wieder ins Spiel, der sagt, okay, und auch der Verkäufer des Hauses ins Spiel, ich gucke mir das Grundstück mal an, ich schaue da mal drüber. Und wenn die Situation auch noch sehr tricky aussieht und irgendwelche Fragezeichen sind, wird dann vorher auch der Bauleiter mal hingeschickt, damit der mal gucken kann, ob denn aus Sicht des Hauses noch irgendwelche Mehrkosten entstehen. Dann bist du nämlich am Ende derjenige, der zwar eine etwas höhere Summe auf dem Papier stehen hat und ein bisschen überzeugender sein muss beim Kunden und muss sagen, machen Sie das trotzdem, nehmen Sie das Geld in die Hand. Das sorgt einfach dafür, dass Sie entspannter durch diese Bauzeit kommen. Und der Bauherr, der wird am Ende einfach dastehen und wird dankbar und glücklich sein. Weil eins ist auch ganz klar, André, wenn mir 20.000, 30.000 Euro während der Bauzeit fehlen, dann wirst du mir für diese 30.000 Euro mehr Geld abnehmen im Monat, als wenn ich es gleich finanziere.
Ja, vor allen Dingen das Problem. In der heutigen Zeit kann das sogar so weit kommen, dass die Bauherren gar keine Nachfinanzierung mehr bekommen.
Ja, und das ist dann
und
das
absolute Chaos. Und dann wäre es ein Totalausfall.
Und genauso wichtig, wie Informationen zu haben und eine Sensibilisierung bei dem Thema Baunebenkosten, ist es auch, diesen Podcast hier zu abonnieren und in Zukunft ganz viele solcher Informationen zu bekommen. Auf cleveresbauen.de könnt ihr auch noch ein paar Informationen über uns finden und euer Bauprojekt cleverer zu gestalten. Und daher wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit.
Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.